Platz nehmen.
Wie groß ist mein Gott? Halleluja, Jesus lebt. Er ist Herr, er ist König aller Könige. Mein Thema ist heute, Gott will an dir, nicht nur an dir, an mir, an uns, an allen Großes tun. Erwarte etwas von Gott und du wirst gesegnet. Du wirst empfangen, das, was du dir wünschst. In meiner Bibel heißt, befehle dem Herrn deine Wege, hoffe auf ihn und er wird dir geben, was dein Herz wünscht. Nicht, was dein Kopf sich wünscht oder was dein Portemonnaie sich wünscht, sondern was dein Herz sich wünscht. Gott will an dir Großes tun. Ich lade dich ein für den 1. Mai. Der Gesegnete bleibt gesegnet. Der Gesunde bleibt gesund. Der Starke bleibt stark. Das ist immer, wir bleiben in dem, was Gott in uns gewirkt und geschaffen hat. So deshalb, wenn Gott etwas mal getan hat, das bleibt. Wenn du einmal schwimmen kannst, kannst du schwimmen. So, es bleibt dabei. Und dann am Samstag werden wir das Thema haben, Gott wirkt auch im Schlaf. Gott wirkt auch im Schlaf. Also wenn du schläfst, arbeitet der Heilige Geist, die Engel Gottes. Nicht nur, dass du träumst, nein, sondern Gott macht an deiner Seele, da macht er was Gutes, er dient dir, er füttert deine Seele mit Visionen, mit Inspirationen. Natürlich weißt du am nächsten Tag nicht mehr, was du heute Nacht geträumt hast oder was passiert ist, aber du weißt, mit mir ist was passiert. Du hast manchmal gekämpft und gerungen und suchst, wo ist die Bettdecke. Verstehst du, das ist was gewesen. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst, aber ich weiß von sowas. Da denkst du, oh lieber Gott, was war heute Nacht bloß los mit mir? Wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten, die unter dem Himmel herrschen und die im Himmel herrschen. Und das ist, der Stärkere ist der Herr Jesus Christus und der Heilige Geist. Am kommenden Sonntag, wir werden über das Volk Gottes sprechen. Christen sind ein seliges Volk, hat Martin Luther gesagt. Und ich werde dieses Martin-Luther-Wort nehmen. Also Christen sind selige Menschen, sind gesegnete Menschen, sind glückliche Menschen. So, das geht alles in diese Richtung, diese ganzen Themen dieser Tage. Gott will an dir Großes tun. Gott hat mit dir noch was vor. Du bist noch nicht fertig mit deinem Leben. Wir sind geboren. Eigentlich, wenn wir hier auf dieser Erde sind, sind wir genauso, als wenn wir im Embryo wären. Wir sind in der Entwicklung. Im Mutterleib entwickeln wir uns körperlich und hier entwickeln wir uns seelisch und geistlich. So, Gott hat noch vieles vor. Vor dir liegt das ganze ewige Leben. Überleg einmal die ganze Ewigkeit und was wir noch in der Ewigkeit alles noch treiben werden. Wir sollten uns Gedanken machen, was wirst du in der Ewigkeit einmal treiben? Was wirst du dort einmal sein? Wirst du ein Harfenspieler, Klavierspieler? Wirst du dort ein Musikant sein, ein Anbeter? Oder welche Funktion wirst du einmal in der Ewigkeit haben? Denk drüber nach. Vielleicht spürst du etwas, in dir ist etwas, da bewegt sich etwas, da tut sich etwas. Also Gott hat Großes mit dir noch vor. Pass auf, sei informiert, sei nicht engstirnig und sag, nein, mit mir kann nichts mehr passieren, mein Leben ist schon erfüllt, ich kann nicht mehr erreichen, als was ich erreicht habe. Du hast gar keine Ahnung. Der Patentdirektor, der hier 1848 sein Amt niederlegte in Berlin, der hat einfach gesagt, es gibt nichts mehr zu erfinden, es ist alles erfunden, was man erfinden konnte. Und der Esel hat nicht gewusst, dass er es jetzt 100 Jahre später und vielleicht 150 Jahre später dann noch gewaltige Dinge erfunden werden, dass die Menschen auf dem Mond landen, dass Computer kommen und dass vieles andere geschieht. Aber er quittiert seinen Dienst, wir haben schon alles erfunden, was man erfinden kann. Nein, wir sind erst am Anfang. Gott hat noch so viel uns zu bieten. Deshalb, wenn du manchmal Dinge nicht verstehst, rebelliere nicht. Sag, Herr, ich habe keine Ahnung, aber ich lasse mich darauf ein. Die Ewigkeit wartet auf mich. Ich lebe für die Ewigkeit. Geh lieber auf die Knie, wenn du was mal nicht verstehst, bitte Gott und frage den Heiligen Geist, der wird es dir offenbaren. Sei einfach nicht so fromm, jetzt habe ich alles, danke Jesus. Wenn du anfängst zu danken, ist der Zug abgefahren. Verstehst du? Als der Zöllner, als der Pharisäer dankte Gott, ich danke dir das für das und das und das, da dankt er nur für das, was er gerade hat. Aber wir sollen auch danken für Dinge, die wir noch nicht haben. Gott preisen für Dinge, die noch in ferner Zukunft liegt. Hinter den Sternen, hinter dem Horizont, verstehst du? Da fangen an, für Dinge zu danken. Nicht nur, ich danke dir, dass ich faste und bete. Weißt du, das ist nicht der Sinn der Sache, dass du verhungerst. Du sollst leben und das Leben genießen, und zwar in vollen Zügen. So, frag den lieben Gott, was ist die Zukunft meines Lebens? Was erwartest du von mir? So, wenn du mal was nicht verstehst, frag den Heiligen Geist und nachts wird er dir erklären. Nachts wird er dich da mitnehmen auf eine Reise, auf eine kosmische Reise, ja. Durch die Region, wie dem Johannes auf der Insel Patmos. Komm, steig herauf. Der Johannes war wahrscheinlich im Koma, nachdem er im Pech getaucht war. Dort die Offenbarung, die Vision dort bekommen hat, die Apokalypse. Komm, steig herauf, ich will dir große Dinge zeigen. Und Gott will uns große und unaussprechliche Dinge zeigen, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und kein Menschenherz je geglaubt hat. Das sollten wir erleben. Wenigstens nur 5 Sekunden. Aber wenn du das einmal gesehen und geschaut hast, das erwartet mich. Mann, dann lohnt sich zu leben. Dann lohnt sich zu kämpfen. Dann lohnt sich zu beten. Dann lohnt sich geduldig zu sein. Dann lohnt sich Opfer zu bringen. Also, Gott muss uns mal so durch sein Schlüsselloch gucken lassen. Die Pläne Gottes verstehen wir nicht auf Anhieb. Also du verstehst Gottes Plan nicht auf Anhieb, du brauchst Zeit. Vor allem nicht Menschen, die aus der Esoterik oder Okkultismus oder Spiritismus kommen oder aus dem Satanismus. Weißt du, du verstehst die Dinge nicht. Gottes Wege sind wunderbar, unerforschlich, unbegreiflich, unfassbar. Lass dich drauf ein. Ist ein Abenteuer. Komm, ich will dir zeigen. Steig herauf. Du brauchst eine andere Ebene, eine höhere Stufe für deine geistlichen Erfahrungen. Menschen, die mit dem Teufel im Bund sind, die nehmen Drogen und wenn sie da versuchen sie ihr Bewusstsein ein wenig zu erweitern. Aber Gott will mehr als nur deine Bewusstseinserweiterung. Gott will deinen Horizont sprengen. Kommt und seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Menschen aus der Esoterik und so weiter, die legen Karten und versuchen sich in Ekstase zu versetzen oder in Trance oder was auch immer ist. Aber die kommen nie dorthin, wo Gott uns hinbringen wird. In die, seine Herrlichkeit. Wir werden nachher am Schluss ein Lied singen, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Jeder Schritt, jede Stunde, jeder Augenblick. Weißt du, da staunst du. Auch wenn Schwierigkeiten sind, aus den Schwierigkeiten werden Herrlichkeiten, werden Wunder und Zeichen. So lass dich von Gott führen und lass dir die Pläne von Gott erklären. Und je reifer du wirst, desto mehr wirst du verstehen. Genauso, wenn ein Kind in die Grundschule kommt, versteht nur das ABC und höchstens vielleicht einmal eins. Aber wenn du dann in die Uni kommst und noch weiter studierst und noch weiter vertiefst, weißt du, du gehst dann nachher wie diesem Professor Einstein. Je mehr ich weiß, desto weniger weiß ich, dass ich was weiß. Es ist, dein Horizont wird immer weiter, unfassbarer, unbegreiflicher. Fang an mit Gott das Abenteuer zu leben. Geh in die Schule Gottes, reife in der Gegenwart Gottes und Gott wird seinen Freunden offenbaren, wie es weitergeht. Ich werde morgen, am Freitag darüber sprechen, der Gesegnete bleibt gesegnet. Abraham war gesegnet und er blieb gesegnet, auch wenn er Schwierigkeiten hatte, auch wenn er ins Ausland ging, auch wenn er gelogen hat, auch wenn er, was weiß ich, Fehler gemacht hat. Der Gesegnete bleibt gesegnet, denn Gott führt uns nicht durch unsere Fehler allein, aus den Fehlern lernen wir, aber Gott zeigt uns, ich bin mit dir. Auf jeden Schritt, oder gute Wege oder schlechte Wege, egal was es ist. Komm also am Freitag zu diesem Thema, der Gesegnete bleibt gesegnet. Auch der Isaak war nicht besser, der hat auch gelogen. Das ist meine Schwester. Verstehst du? Aber Gott hat gestritten für die Schwester. Gott hat gekämpft für die Sarah und die Rebekka. Gott hat gestritten, obwohl sie nicht gehorsam waren oder vielleicht nur aus Not heraus gehandelt haben. Gott kennt unsere Situation. Und Gott ist der Anfänger und der Vollender unseres Lebens. Nicht, dass wir sagen, guck mal, das war ein heiliger Mann oder eine heilige Frau. Nein, Gott schaut nicht auf das Äußere. Wenn Jesus in uns ist, dann hat der Teufel keinen Platz in unserem Leben. Weißt du, dann ist Herrlichkeit da auch, wenn du Schwierigkeiten hast, du weißt, Gott hat es gewollt, Gott hat es zugelassen, Gott hat es geplant. So, mach dir keine großen Sorgen. Wenn Jesus in dir wohnt, dann ist vollkommen, wer um dich herum wohnt. Wer neben dir ist oder hinter dir ist oder vor dir ist, spielt keine Rolle. Schau auf den Herrn. In eine Krypta in Westminster Abbey steht auf einem Grabstein eines anglikanischen Bischofs und mit dem möchte ich hier heute Nachmittag anfangen und dir da stehen folgende Worte: Als ich jung war und frei war und mein Vorstellungsvermögen keine Grenzen hatte, träumte ich davon, die Welt zu verändern. Als ich jung war. Das sind diese Revolutionäre. Bis 25, bis 30. Wir machen es, wir schaffen es. Als ich dann älter und weiser wurde, entdeckte ich, dass sich die Welt nicht verändert durch mich. Also schränkte ich mich ein und beschloss, nur mein Land zu verändern. Aber auch das war nicht möglich. Als ich in meinem Lebensabend eintrat, versuchte ich in den letzten verzweifelten Minuten meines Lebens nur meine Familie und mich zu verändern. Jene aber, die mir am nächsten standen, oder die mir auch am nächsten standen, doch auch sie lassen sich nicht verändern. Jetzt, da ich auf dem Sterbebett liege, wird mir klar, wenn ich mich selbst zuerst geändert hätte, damals mit 25, dann hätte ich darum mein Beispiel meiner Familie, meinem Volk und der Welt eventuell gegeben. Also, wir müssen uns verändern. Und dann verändert sich die Welt. Und durch ihre Ermutigung wäre dann, hat er weiterschreiben lassen, wäre ich in der Lage gewesen, meiner Gesellschaft und meinen Mitmenschen zu dienen. Wenn Gott dich verändert, dann verändert um dich alles andere. Weißt du, wir denken manchmal, was passiert mit mir, wenn ich Jesus nachfolge? Ist da ein Unterschied? Bei vielen Christen nicht. Weißt du, viele Christen, die leben das Larifari-Leben weiter, wie sie bisher gelebt haben. Aber wenn Gott dich verändert, und Gott will uns verändern, Gott will ein Großes an uns tun, das merkst du gar nicht. Du sagst, also, das ist eine Lappalie, aber für die Umwelt ist groß, dass du mit dem aufhören kannst oder mit dem anfangen kannst. So, wenn Gott an dir etwas wirkt, in 2. Mose 34, Vers 10 lesen wir, und der Herr sprach, siehe, ich will einen Bund mit dir schließen, das war mit Moses, weil die Volk des Israeliten gehorchten Gott nicht damals, und Gott hat gesagt, mit dem Volk will ich nicht weitermachen, aber ich will mit dir einen Bund schließen. Und vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie nicht geschehen sind, seitdem es im Lande Völkern gibt, und das ganze Volk, in dessen Mitte du bist, sollen des Herrn Werke erkennen und sehen, wie wunderbar der Herr ist und was ich tun werde. Die Welt soll erkennen, die Menschen sollen erkennen, wenn ich mit dir einen Bund schließe. Ich gehe mit dir durch dick und dünn. Josua, wenn du dich an mein Wort hältst, ich gehe mit dir durch dick und dünn. Und das ist das Große, halte ich nur an mir. Und weißt du, Gott will uns umgestalten. Und dann verändert sich auch unsere Welt, auch die anderen Mitmenschen. Als Josua sagte, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, haben die anderen geschrien, wir auch. Aber solange du nicht schreist, ich will dem Herrn dienen, vollkommen egal, was die anderen machen. Wir gucken viel zu viel auf die anderen Leute, was die machen. Fang du an, dein Leben zu verändern und du wirst sehen, die anderen laufen dir nach. Weiter hier, 2. Mose 34, Vers 10. Halte, was ich dir heute gebiete. Siehe, ich will vor dir her ausstoßen die Amoriter, die Kananiter, die Hethiter, die Pharisiter, die Heviter und die Jebusiter und das ganze Gesindel. Ich will vor dir ausstoßen. Hüte dich, und das kommt jetzt, hüte du dich und schließ dich mit diesen Bewohnern des Landes nicht zusammen, indem du das, wo du hinkommst, damit nicht diese Völker dir ein Fallstrick werden in deiner Mitte. Also du schließ dich nicht ihnen an, die sollen sich dir anschließen. Und genau das ist, weißt du, wir denken, der muss mit mir mitgehen und der muss mit mir, und dann drehen wir uns um, wer geht noch mit mir mit? Nein, geh du deinen Weg geradeaus, kümmere dich nicht nach links und nicht nach rechts, und dann wirst du merken, plötzlich, die anderen laufen mit. Die anderen wollen auch mitgehen, dürfen wir auch mit dir mitziehen. Gott will Wunder tun, und sie fangen bei uns ganz persönlich an. Gott will die Menschen innerlich umgestalten, also wir haben Mutterleib, Psalm 139, da wird der Mensch im Mutterleib zubereitet, das mich wunderbar zubereitet. Händchen, Füßchen, Gehirn und was weiß ich, was alles da ist. Verstehst du, das ist alles perfekt. Und jetzt kommst du in diese Welt und jetzt wirst du programmiert, wirst gespeichert. Da erlebst du so viele Eindrücke, die musst du verarbeiten. Und jetzt wirst du geistig geprägt und auch seelisch unter Umständen. Gott will die Umgestaltung des ganzen Menschen komplett. Die Verwandlung des Sünders zu einem Heiligen, das ist diese Transformation. Und wenn Gott anfängt, uns zu transformieren und uns umzuspannen, weißt du, kommst in diese Welt in Schwachstrom und Gott will aus dir Starkstrom machen. Und das ist bei Gott möglich, umspannen, dass du in eine andere Richtung gehst. Eine Transformation deiner Umgebung, deiner wirtschaftlichen Lage, deiner Lebensweise, deiner Denkweise, dass du nicht mehr so denkst, wie die Welt denkt, sondern dass du anfängst, göttlich zu denken. Er versucht, deine ganze Verhaltensweise umzuformen, deinen Charakter, den man niemand verändern kann. Aber wenn Gott hineinkommt in dein Leben, wird sich deine Persönlichkeit verändern, deine ganze Natur. Mit meinem Gott kann ich über die Mauer springen. Normalerweise kommst du nicht mal einen Zentimeter hoch. Aber mit Gott, wenn der in deinem Bund ist, dann landest du auf dem Mond sogar. Überleg einmal, was für Sprünge du dann machen kannst. Wenn der Geist aktiv wird, wenn du die Dinge verstehst, die Zusammenhänge verstehst. Und wir haben gestern am Sonntag das Thema gehabt vom Löwen und die Bibel verwendet das Bild vom Löwen. Jetzt will ich nur ein bisschen anders dieses Bild verwenden. Der Löwe wird Gras fressen wie ein Ochse. Du verstehst? Veränderung der Natur, des Geschmacks, des Appetits. Total, eine totale Veränderung. Der Löwe wird mit dem Ochsen Gras zusammenspielen. Also diese messianische Zeit. Und diese messianische Zeit beginnt nicht erst, wenn Jesus wiederkommt, sondern wenn Jesus in unser Leben eintritt. Da beginnt für mich die messianische Zeit. Weißt du, viele Leute warten auf die Wiederkunft Jesu. Oder dass irgendwas passiert, etwas, dass die Israeliten wieder in ihr gelobtes Land zurückkommen. Nein, wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, da beginnt die messianische Zeit. Da spielt das Kind am Loch der Otter. Dann ist der Mensch nicht mehr gefährlich. Da beißt er nicht mehr. Schlichte nicht mehr. Da passiert nichts mehr Schlimmes. Weißt du, da geht keine, von der Natur keine Gefahr mehr aus. Wenn Gott in unserem Leben wirkt, dann geht von uns aus nichts Negatives mehr. Dann sind wir richtig gepolt. Wir beleidigen niemand, wir zerstören niemand, wir nehmen niemand was weg. Wir betrüben niemand, wir belästigen niemand, wir gehen niemand auf die Nerven. Weißt du, wir haben plötzlich eine ganz andere Art und Weise. Plötzlich bist du ein ganz anderer Mensch. Verstehst du, du kannst zuerst ein sturer Bock gewesen sein und plötzlich bist du ein Lamm. Und das macht der Heilige Geist. Da, wo die Liebe wirkt, wo der Heilige Geist gegenwärtig ist, da geht keine Gefahr aus. Da musst du nicht Angst haben. Du musst Angst haben, wo keine Liebe ist, wo der Teufel regiert, wo teuflische Menschen da sind. Da musst du Angst haben, wo Gottlose da sind. Deshalb wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Aber wo die Liebe da ist, da wird niemand verletzt. Und wenn er verletzt wird, dann wird man sich gleich entschuldigen und sagen, tut mir leid, ist mir wieder was ausgerutscht. So, wo die Liebe wirkt, da fürchtet man sich nicht. Dann kann man zu Hause sein, da bist du überall zu Hause. Aber wenn keine Liebe da ist, dann musst du vorsichtig sein, wie Porzellan alles behandeln oder wie dünnes Glas. Weißt du, wo die Liebe wirkt, da bist du überall geborgen. Da sorgt einer für den anderen. Und da will der andere immer dem anderen dienen, denn er glaubt, der andere wäre der Messias und möchte dem bevorzugen, wo er nur kann. Und Jesus ist gekommen, um den neuen Menschen zu schaffen. Was die Zionisten, die Kommunisten, die Faschisten nicht geschafft haben, das macht der Heilige Geist, eine neue Kreatur. Das macht er aus dich durch diese Umgestaltung. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Manche Christen denken, ach, jetzt hat er sich bekehrt, guck mal, jetzt muss er gleich anders benehmen. Nach der Bekehrung bist du immer noch derselbe Trottel. Entschuldigung, aber das ist, da bist du der gleiche noch. Da hat sich noch nicht viel verändert. Und ich komme zu einem Punkt, weißt du, viele Leute denken, ich habe mich bekehrt, ich bin jetzt Christ, ich bin getauft, ich habe den Heiligen Geist. Das ist nur der Anfang. Das ist nur der Einstieg. Das ist, weißt du, du musst, wenn du wiedergeboren wirst, da fängt so langsam an, die Welt anders zu erscheinen. Aber zuerst, du bist nur gezeugt, verstehst du? Du bist noch gar nicht in der Entwicklung so weit gekommen. Wer an Jesus glaubt, bei dem geschehen revolutionäre Veränderung, ohne Zweifel. Aber Stück für Stück. Und dann bei der Wiedergeburt, dann siehst du die Menschen mit ganz anderen Augen, weil du dich selbst erkennst, weil du dich selbst verstehst, weil du nach innen schaust und nicht mehr nach außen. Weißt du, wenn du zu Jesus kommst und Jesus richtig erlebst und mit Jesus wirklich gehst, und das ist leider viele Menschen, die jubeln Jesus zu, aber sie gehen nicht mit Jesus. Und da muss man wenn du in der Nachfolge Jesu bist, dann fragst du, Herr, wo bist du zu Herberge? Dann findest du zuerst mal ein Zuhause, eine Gemeinde. Dann fragst du nach dem Willen Gottes, nach dem Reich Gottes. Dann geht es gar nicht mehr um dich. Du bist nicht mehr so wichtig. Nummer eins, da ist Jesus zuerst mal Nummer eins. Du bist Nummer fünf vielleicht. Weißt du, und dann ist man besorgt, dass der Wille Gottes hier auf Erden geschieht, dass sein Reich kommt, dass seine Herrlichkeit sich offenbart. Gottes Plan, und du musst wissen, was Gottes Plan ist. Gottes Plan ist deine Erlösung. Und deine Erlösung ist, dass du ins Volk Gottes hineinkommst. Und ich will mit dir sein und du sollst mit diesen anderen Völkern keinen Bund haben oder kein Bund mehr schließen. Du sollst nur noch mit Gott leben und deinen Weg mit Gott gehen. Und diese Amoriter, diese ganzen Bauern, und die ganzen Schmiede und die ganzen Kulturheinis, die kannst du laufen lassen. Verstehst du, das geht dich nichts mehr an. Du gehst jetzt mit Gott einen ganz neuen Weg. Du lebst ein Leben nach anderer Art. Und Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Du interessierst dich, wie kann ich mitbauen, wie kann ich mitarbeiten, wie kann ich dem Heiland mithelfen an diesem Bau, an diesem Projekt. Und dann ist es zweitrangig, wie es mir geht. Denn wenn es Gott gut geht, wenn der Herr sich freut und wenn der Herr seins bekommt, was ihm zusteht, dann wird es dir noch so viel abfallen, dass du das gar nicht verdauen kannst, alles. Noch so viele Segnungen werden übrig bleiben. Und Gott will mit jedem Menschen seine Geschichte schreiben. Mit jedem Menschen, mit dir, mit mir, mit uns allen. Und jeder ist wichtig. Du bist für Gott so wichtig. Du bist nicht eine Nummer unter vielen. Du bist sein Kind. Und du gehörst zu seinem Volk. Weißt du, und da ist das Bild von Belsazar mir so groß geworden bei dieser Betrachtung und beim Nachdenken. Da plötzlich steht eine Schrift an der Wand. Und vielleicht, wenn du nachts schläfst, vielleicht siehst du auch diese Schrift an der Wand. Gewogen, gewogen und zu leicht erfunden. Du bist schon 20 Jahre Christ und du bringst nur 10 Gramm auf die Waagschale. Gewogen, gewogen und zu leicht erfunden. Eine ganz große Botschaft, was der Belsazar bekommen hat. Er hat die Gefäße aus dem Tempel gehabt. Er hat, was weiß ich, den Leuchter, er hat
einen Altar, den goldenen Altar, hat all diese Werkzeuge aus dem Tempel gehabt, zum Brandopferaltar, was nötig war. Aber das hat nichts genützt. Ist nicht gesegnet. Weißt du, was Gott sucht? Frucht. Gott sucht Frucht, gewogen und zu leicht erfunden. Und überleg einmal, wenn du 5 Jahre gläubig bist, wenn du 2 Jahre gläubig bist, wenn du 1 Jahr gläubig bist, oder wenn du 10 und 20 Jahre gläubig bist, dann erwartet der Herr schon mehr als von diesem einjährigen Baby. Dass du schon läufst, dass du stehst, dass du anderen sogar Halt gibst und nicht andere entmutigst. So, Gott will uns testen, ob wir nach seinem Rat leben oder nach dem Rat der Gottlosen oder nach unserem eigenen Gutdünken, was für mich richtig und gut ist, was ich für richtig halte. Du musst fragen, was hält Gott für richtig? Darauf kommt es an in unserem Leben. Was hält Gott für richtig und wichtig? Was ist von ihm aus gesehen das Wichtigste in unserem Leben? Man kann Christ sein und so weiterleben, wie die Welt lebt. So handeln, wie die Welt handelt. So reden, wie die Welt handelt. Weißt du, das ist gar kein Unterschied mehr in der Sprache. Man flucht, man spricht diese Schweinstallsprache. Man, was weiß ich, alles Mögliche. Man denkt so, wie die Welt denkt. Weißt du, und man versucht sein Leben nach der Ordnung dieser Welt auszurichten. Schaffe, Häusle baue oder was auch immer es sein mag. Das Weltsystem ist vom Teufel durchdrungen, ihr Lieben. Und deshalb, die Bibel sagt, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Wenn du bekehrt bist, musst du immer weiter weg von dieser Welt gehen. Immer mehr Distanz. Die Welt ist unter der Herrschaft Satans und lehnt die Herrschaft Jesu ab. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Aber wer aus Gott geboren ist, der ist aus einem anderen Samen, kommt aus einer anderen Kultur, ist eine andere Produktion. Und das muss sichtbar sein. Auch wenn es am Anfang beide Keimlinge gleich aussehen. Und am Anfang sehen die Keimlinge Weizen und dieses Unkraut sieht gleich aus, verstehst du? Die wachsen gleich, aber dann am Ende ist eine andere Frucht. Die eine kannst du genießen und die andere kannst dich vergiften. Der Gläubige ist durch Jesus gezeugt, durch Jesus gekreuzigt, durch Jesus auferstanden und durch Jesus in eine andere Region versetzt. Und der Gläubige ist auf dem Weg zum Himmel und der andere ist auf dem Weg zur Hölle. Das ist der große Unterschied. Das sind 2 Wege, der breite und der schmale Weg. Nach der Bekehrung, wenn du dich richtig bekehrt hast, und ich sage dir, wir müssen uns lernen und dahinter kommen, dass wir uns richtig bekehren müssen. Also der Weg zum Himmel ist ein schmaler Weg, hat der Herr Jesus gesagt. Und wenige sind, die diesen Weg gehen. Und der andere, der Weg zur Hölle, das ist eine Autobahn. Breit der Straße, und da laufen sie alle und Hurra und Hallo, da sind sie im Marathon. Und merken nicht, dass sie in der Ferne gehen von Gott. Zur Welt gehört die Religion, auch das gehört zur Welt. In dem Moment, wo du dich bekehrst und wiedergeboren wirst, weißt du, dann suchst du nicht mehr in den Religionen deine Befriedigung. Dann sagst du auch Islam, Buddhismus, Christentum oder Katholizismus, Protestantismus, verstehst du, das ist vollkommen egal. Ich möchte Jesus gewinnen. Dann suchst du Jesus und du merkst, alles andere ist mir vollkommen egal. Du bist in ein geistiges System, in ein ganz neues System hineingekommen. Religion ist der größte Feind des Evangeliums. Das ist die Religion. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und Jesus hat alles für unsere Errettung getan. Du musst nichts tun. Und deshalb diese neue Saat in Jesus geht in unserem Leben auf und wächst auf und es muss reifen und sich entwickeln. Darum musst du diese Saat nicht ziehen. Verstehst du, viele Leute versuchen, sich Christentum ein bisschen so anerziehen. Nein, das macht der Herr. Der Herr Jesus macht alles, was du brauchst. Der Heilige Geist macht, was du brauchst. Das ist eine ganz andere Art. In der Welt musst du dich anstrengen. Yoga haben oder machen, meditieren oder was weiß ich, irgendwas einnehmen oder etwas ausspucken. Also, das ist die leibliche Übung. Aber die leibliche Übung ist wenig Nütze. Das neue Leben wächst aus Gott von selbst. Es wächst automatisch. Automatisch erzieht dich Gott. Automatisch. Ich schließe einen Bund mit dir und will bei dir sein und wo du hingehst, will ich auch sein. Und du merkst plötzlich, Gott ist auch da. Ich kann vor Gott nicht weglaufen. Und das ist was Furchtbares, zuerst einmal für den Weltmenschen. Ich kann mich vor Gott nicht entfliehen. Überall erwischt er mich. Überall beobachtet er mich. Überall spioniert er mir nach. Es ist etwas anderes. Und da passt du auf. Ist er da oder was macht er? Was denkt er von mir? Was denkt Gott über mein Leben? Aber letztendlich ist der Glaube, der wahre Glaube, keine Anstrengung, während bei der Religion ist anstrengend, da musst du in zur Messe jeden Morgen um 5 Uhr und dann musst du das machen und so weiter. Und da musst du keine leibliche Übungen mehr tun, dass du auf bestimmte Dinge verzichtest. Nein, Gott gibt dir keinen Appetit. Du plötzlich hast du keinen Appetit auf das oder auf jenem. Plötzlich kriegst du so eine Angst und wieder oder es wird zum Kotzen oder du wirst so krank, dass du das gar nicht mehr essen kannst. Alles Mögliche passiert. Weißt du, in der Religion, da sind Rituale, Traditionen, bestimmte Handlungen, da musst du bestimmte Opfer bringen. Aber im Neuen Testament, außerhalb von der Religion, Jesus Christus, er hat alles getan und was nötig war, um Gott zufriedenzustellen. Dein Vater im Himmel ist zufrieden mit dir, so wie du bist. Und da ist es das Große, was Gott anfängt an uns zu arbeiten. Gott ist zu mir, mit mir zufrieden. So wie der verlorene Sohn, der kam nach Hause. Das ist mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Gott ist mit mir zufrieden und ich muss nicht meine Pflicht erfüllen. So viele denken, wenn sie Gott die Pflicht erfüllen, ihm schön besuchen, jeden Freitag, jeden Mittwoch, jeden Samstag, jeden Sonntag, dann ist er glücklich. Nein, Gott ist glücklich, wenn du ihm nachfolgst, Jesus auslebst im Alltag, außerhalb vom Gottesdienst. Gott offenbart sich und manifestiert sich außerhalb des Gottesdienstes. Bei der Religion musst du etwas verstehen, bei Gott musst du glauben, bei Jesus. So du mit dem Herzen glaubst und mit dem Munde bekennst, wirst du gerechtfertigt. So die religiösen Denken ist es sehr wichtig. Und das, guck mal an, was denken die Leute von mir? Was denken mein Nachbar, meine Nachbarin, meine Tante, mein Onkel, meine Verwandten von mir? Was denken die Menschen? In der Welt draußen geht es immer danach, was denken die Leute von mir? Was denkt die Gemeinde von mir? Was denkt der Pastor von mir? Man will Menschen gefallen. Man sucht bei Menschen Ehre oder Anerkennung. Also das ist alles nur ein Stück Selbstbefriedigung, indem ich bestimmte Gesetze, menschliche Satzungen erfülle. Aber du lebst, wenn du mit Jesus lebst, versuchst du nur eines, Jesus zu gefallen. Das ist ein großer Unterschied, ob du Menschen zu gefallen suchst oder Jesus zu gefallen suchst. In der Bibel heißt es einmal, Paulus schreibt, sie haben den Schein eines gottseligen Wesens, aber die Kraft verleugnen sie. Diese innere Kraft, das, was von innen herauskommt, das verleugnen sie. In der Religion will der Mensch von sich aus zu Gott kommen. Gott will an dir was Großes tun, dass du plötzlich abgeholt wirst. Du musst nur die Treppe hoch oder in seinem Aufzug einsteigen und du wirst schon hochgezogen. Im Evangelium kommt Gott zu uns durch Jesus Christus. Ist gekommen, preis Gott. Und Jesus bringt uns die Liebe Gottes, bringt uns die Gnade Gottes. Wir müssen uns nur an Jesus wenden und er gibt uns die Schlüssel zum ewigen Leben. Und dann heißt es, jetzt lebe. Ich lebe und du sollst auch leben. Da ist Kühlschrank, bedien dich. Da ist das, bedien dich. Da ist mein Konto, bedien dich. Ich gebe dir die PIN-Nummer. Heb ab, bitte und es wird dir gegeben. Suche und du wirst finden. Klopfe an und es wird dir aufgetan. Jesus gibt uns die Himmelreichschlüssel. Verstehst du? Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Jetzt heißt es, bedien dich mit dem Schlüssel. Wahre Gläubige, und das ist das Große, Gott gibt dir den Schlüssel. Jetzt leb damit. Und wir bekommen immer wieder, zuerst kriegen wir einen kleinen Schlüssel für einen kleinen Koffer, dann für einen größeren Koffer, dann für größere Dinge. Aber so wachsen wir in dieser Gnade drin. Und wir merken, was wir können, was wir sollen, was wir nicht sollen, was uns gut tut und was uns nicht gut tut. Ein Christ ist zuerst einmal nicht besser als die anderen Menschen. Zuerst mal. Er steht nur zu Gott und Gott steht zu ihm. Das ist alles. Das ist der große Unterschied. Ein Christ ist nicht besser im ersten Moment als alle anderen Menschen. Aber Gott steht zu ihm. Und das ist Gott für uns. Weil aber Gott für uns ist, lebt man besser. Hat man mehr Kraft. Hat man das Leben im Griff. Hat man auf verschiedene Fragen die richtige Antwort und Lösung. Das ist der Unterschied. Man kommt anders durchs Leben durch, weil man Gott auf seiner Seite hat. Ist Gott für uns. Und wenn du dann genau hinguckst, du merkst, der Christ ist doch anders, der wahre Christ. Ich meine nicht nur der Kirchgänger, der Namenschrist. Nein, dieser Mensch ist nicht anders als alle anderen Menschen auch. Der ist nur religiös, so wie dieser Pharisäer. Aber Gott will sehen, dass du mit Jesus wandelst und dass du Tag für Tag dein Leben umsetzt. Und dann brauchst du keine Leistungen mehr zu bringen oder etwas vorzuweisen. Gott, ich bin ein anständiger Kerl. Du kannst kein anständiger Kerl werden. Gott muss uns anständig machen. Gott muss uns frei machen. Gott muss uns verändern oder Jesus muss uns verändern. Das Evangelium ist Befreiung von diesem religiösen Druck. Ich muss mich anstrengen. Ich muss mich anstrengen. Ich strenge mich an. Und in der Welt muss man sich anstrengen, wenn man was bringen will. Aber Gott arbeitet an uns. Weißt du, ich muss das schlechte Gewissen verdrängen. Ich will nicht mehr wissen. Ich will nicht mehr hören. Hör damit auf. Erwähne das nicht. Weißt du, dann ist dir vollkommen egal, ob die negativ oder positiv sprechen. Leute, die aus der Esoterik kommen, sag mir nichts Negatives. Verstehst du? Nein. Das ist vollkommen egal, ob du Negatives hörst. Du kannst das Negative abfangen, in der Tasche stecken und dann irgendwo nächstes Mal im Müll stecken. Ja, du musst es nicht aufgreifen, groß oder schlechtes Gewissen haben. Evangelium ist Befreiung von der Angst, vom Tod, vor der Einsamkeit, vor Sorgen und Befürchtungen. Das ist Evangelium. Weißt du, du gibst deine Sorgen ab. Die Sorgen kommen zu dir. Die brummen in deinem Kopf und die regen dich auf. Aber Heiler, nimm diese Sorge. Ich werde mit der nicht fertig. Wir müssen ganz konkret mit Jesus über persönliche Dinge reden, die uns betreffen. Und er verändert uns. Kind, mach dir keine Gedanken. Nicht die anderen Menschen sind unser Problem, sondern die herrschenden Mächte, die über uns herrschen, die uns beherrschen und kontrollieren möchten, die sich Gott in den Weg stellen oder sich querstellen, die dich nicht durchlassen wollen, die dich blockieren, permanent blockieren und über dein Leben bestimmen möchten. Und da musst du schon aufpassen. Ein bekehrter Mensch, der hört auf Gott. Ein echter Christ hört auf Gott. Und er kann sich den anderen anhören, er kann deine Meinung anhören und er kann die Meinung des anderen anhören, aber er wird nur das tun, was der Wille Gottes ist und dem Willen Gottes entspricht. Prüfet alles und das Gute behaltet. Diese Mächte, diese religiösen Mächte versuchen uns zu binden, damit wir so in eine Richtung denken, wie sie es wollen. Nein, wir sollen das Vaterunser ausleben, dein Wille geschehe. Und solange ein Mensch in der Religion gefangen ist, kann er das Evangelium nicht erkennen, kann strampeln, so viel er will. Du musst raus aus der Religion. Wenn der Geist Gottes frei macht, der ist recht frei. Das Evangelium erkennt man, indem man erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Plötzlich gehen die Augen auf. Der Mensch ist blind, ohne Gott, gefangen in Vorurteile, gefangen in Gedanken, welcher Art auch immer, die nichts nützen, gefangen durch Worte. Das hat er gesagt und das hat er gesagt und das hat er gesagt. Denk an den Pharisäer. Du wirst niemals eine Erlösung finden, es sei denn, der Geist macht dich frei. Der Heilige Geist löst dich von all diesen negativen Dingen. Religion stellt sich immer gegen Jesus. Ja, aber man muss, weißt du, ja, aber. Wenn du Jesus nachfolgst, gibt es kein Ja, aber. Entweder so oder so. Kein Ja, aber. Weißt du, da wirst du durch die Religion wirst du von Jesus immer mehr weggebracht. Du musst auch das machen und du musst das machen, du sollst das machen. Aber der Mensch, der unter Gott steht, so lauten die Gebote, der Mensch, der unter Gott steht, der dieses Gottesbewusstsein in seinem Leben hat, der, bei dem zwischen Gott und ihm nichts dazwischen steht, der weiß, was du tun ist und was du lassen ist. So, ich denke nur an den Apostel Paulus, der arme Kerl, der war ein Eiferer der Juden, verfolgte die Christen, und so weiter und verfolgte alle, die den Namen Jesus aussprachen. Dieser arme Kerl. Und das sind so viele Menschen, die Religiösen, die sind arme Kerle. Die machen alles Mögliche, die versuchen brav und lieb zu sein, aber sie sind nicht verändert. Und erst als der Herr ihm begegnete auf der Straße nach Damaskus, wurde er verändert. Aber auch nicht auf der Straße von Damaskus. Das ist ein Prozess. So viele Menschen begegnen Jesus im Traum, im Auto, durch einen Unfall, durch was auch immer. Sie sind noch nicht verändert. Dann heißt es, ja Jesus, was soll ich? Wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber was soll ich? Wie soll es mit mir weitergehen? Dann heißt es, geh in die Stadt und man wird es dir sagen. In dieser Stadt gab es eine Gemeinde. Und der Bruder Ananias war wahrscheinlich der Pastor der Gemeinde oder der Bischof. So, geh und man wird es dir sagen. Und jetzt musste beten und er war blind, jetzt muss er beten und sitzt da in seinem Hotelzimmer, bis da irgendjemand kommt oder sieht, dass jemand kommt. Der muss kommen. Schon 3 Tage sitzt er da, er fastet und betet. Und da kommt jemand und der sagt ihm die Wahrheit, wo es lang geht. Und dann ist er auch noch nicht fertig. Viele Leute denken, der hat sich bekehrt, der hat sich taufen lassen, er ist wieder sehend geworden. Ein großes Wunder ist mit ihm passiert. Nein, das ist nicht wahr. Es ist ein großes Wunder passiert, aber es geht noch weiter. Wenn Gott etwas anfängt, es geht kontinuierlich weiter, bis du so weit bist, wo er dich gebraucht, um sein Reich zu bauen. Stephanus wurde gesteinigt, das hat Paulus miterlebt und genossen, diese Steinigung. Religiöse Menschen hassen Gläubige, widerstehen den Gläubigen, stachen sie noch gegen die Gläubigen an. Also die Gemeinde und die Christen und dieses dumme Volk. Verstehst du? Das alles hat Paulus, der hat gelästert über die Christen. Aber später wird er einer der schlimmsten sogar Nachfolger Jesu. Du siehst, also so sieht es aus. Und sie gehen den Gläubigen aus dem Weg. Und es waren Kleinigkeiten, die der Stephanus da erwähnt in seiner Predigt, den Mann so auf die Palme gebracht hat und was zu Steinigung führte. Das waren nur Kleinigkeiten. Aber der Teufel arbeitet gerne mit Kleinigkeiten. Und jetzt lernt man, durch die Kleinigkeiten zu verarbeiten. Und das gehört zum Christsein. Kleinigkeiten zu verarbeiten, mit Ginkeles, Glitzen oder Lappalien fertig zu werden. Der Erlöste wird von dem ganzen Spieß bürgerlichem Denken erlöst, Stück für Stück. Zuerst einmal, jetzt erst drauf, jetzt nach Damaskus. Dort gibt es noch so eine lebendige Gemeinde und der Ananias, der muss weg. Weißt du, dieses kleinbürgerliche Denken, dieses philistische Denken, verbinde dich nicht mit den Philistern, mit den Hethiten, mit den Jebusitern und Hewitern und wie das ganze Gesindel dort heißt. Weißt du, das war Paulus, er war mittendrin. Und Gott erlöst ihn Stück für Stück, da muss einer sterben zuerst einmal, der Stephanus. Aber dann gehen ihm die Augen auf und der Tod des Stephanus war ein Schlüsselereignis. Er war der erste Märtyrer in der Urgemeinde. Und Gott sagt weiter hier klipp und klar zu diesem Moses, und das gilt für uns auch, schließ mit diesem bäuerischen Volk, mit den Amoriten, Hethitern, Kanaaniter und Pherezit und wie sie alle heißen, kein Kontakt. Geh deinen Weg, lass dich von Gott führen. Und das ist der Unterschied. Weißt du, du darfst nicht mit den Ungläubigen sympathisieren. Das sind nette Kerle. Die wissen was vom Schmiedeisen herstellen. Die wissen von Bier brauen oder Wein machen. Oder die wissen, wie man organisiert. Oder dies und jenes. Die leben im Kanaan. Die sind drin. Aber das ist nicht dein Weg. Dein Weg ist, mit Gott im Bund zu sein und dein Leben von Gott aus zu gestalten. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Plötzlich sind wir ein Außerirdischer demnach. Verstehst du? Wir sind Außerirdische. Wir werden von einem anderen Geist geleitet, von Gott geführt. Gott, und so ist, wie Gott etwas anfängt. Da beginnt das Große. Wenn du mit mir redest, sagt der Herr, wenn du an mich glaubst, wenn du mir nachfolgst, wenn ich dein Herr sein darf, dann wirst du Unfassbares, Großes erleben und Gottes Großes erfahren. Und hier fängt was Neues an. Die Gemeinde Jesu ist total anders als das Judentum. So wie einst Israel aus Ägypten herausgeführt wurde, so wird die Gemeinde aus dem Judentum, aus dem Pharisäertum, aus der Religion herausgeführt. Die Gläubigen sind keine neuen Pharisäer mehr. Weißt du, manche denken, also jetzt passen sie auf, sie tun keine Fliege was zuleide. Nein, wenn die Fliege da ist, ich zerdrück sie. Verstehst du, ich mach da nicht viel rum. Verstehst du, das ist nur Geschmeiß. Wer an Jesus glaubt, ist kein Jude mehr, kann kein Jude mehr sein, selbst wenn er es wollte. Der will auch gar nicht mehr sein, ein Jude. Bei den Gläubigen ist was Neues. Ich bin in Christus. Und Paulus konnte plötzlich alles sein. Den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, den Barbaren ein Barbare, den Skythen ein Skythe. Da ist er nicht mehr an irgendwelche Regeln gebunden, an irgendwelche sichtbare Gesetze gebunden. Er ist frei von diesen äußeren Dogmen. Das ist Christsein. Gott will was Großes tun. Er will dich in die Freiheit rausführen. Und das passiert hier in Berlin. Weißt du, in Berlin gibt es so viele Menschen, die gehen von Gemeinde zu Gemeinde und die suchen das Heil, das Leben. Vielleicht haben die was, vielleicht haben die da. Und Jesus hat gesagt, hört nicht, dort ist Christus und da ist Christus. Weißt du, wo Christus ist? Das Reich Gottes ist inwendig in dir. Geh in den Park oder setz dich auf den Stuhl und schließ die Tür hinter dir zu und du wirst Gott begegnen. Gott ist in dir. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Eine Behausung Gottes. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kommen die Dämonen. Dann kommt der Teufel. Und der Teufel beschäftigt uns mit allen möglichen Blödheiten. Mit dem und mit jenem und so weiter. Deshalb, wir müssen, um neu zu werden, raus aus der alten Haut. Und das ist die große positive Veränderung. Plötzlich, ich brauche das alles gar nicht mehr. Ich bin auf das gar nicht angewiesen. Das ist mir gar nicht mehr so wichtig. Augustinus hat einmal gesagt, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Verstehst du, da fängst du an, plötzlich ganz anders zu denken. Wenn die Kraft Gottes dich übernimmt, kannst du plötzlich von dir nichts, mir nichts, deine alten Gewohnheiten aufzugeben. deinen alten Charakter ausziehen, so wie du dein Unterhemd und deine Unterhose ausziehst und in Schmutzwäsche gibst. Verstehst du? Plötzlich kannst du die Dinge ablegen, was du vorher nicht konntest. Du kommst, wenn der Heilige Geist die Kontrolle über dein Leben übernimmt, kommst du aus der Routine raus. Plötzlich kannst du ja, total anders leben. Hast plötzlich eine ganz andere Einstellung. Und sobald der Heilige Geist und Jesus dein Leben übernimmt, geht es mit dir vorwärts. Und zwar ruckweise, etappenweise. Und da fängst du an, für Gott zu funktionieren plötzlich. Gott in dir ist in Arbeit. Gott in dir beginnt plötzlich zu brennen. Ja, du bekommst Durst und Hunger, eine Sehnsucht nach der Wahrheit. Und du sagst, ich möchte dem wirklich vertrauen und ich vertraue ihm nur und sonst niemand. Plötzlich hast du eine Beziehung zu Gott. In dem Moment, wo Jesus in dein Leben hineinkommt, passiert etwas, du hast eine Beziehung. Bisher warst du Einzelgänger. Weißt du, auch wenn du viele Leute um dich herum hattest, warst du Solist. Aber plötzlich kannst du mit im Chor mitsingen, kannst mitarbeiten, kannst im Team dich entwickeln. Da ist etwas anderes, was du nicht erklären kannst. Und das, was du mit Gott erlebst, das ist eine Sache zwischen dir und Gott und sonst mit niemandem. Das musst du nicht irgendwie damit hausieren gehen. Ich habe Gott erlebt. Ist schön, dass du das sagen kannst. Weißt du, aber das musst du gar nicht sagen. Weißt du, Gott weiß, wie es in deinem Leben aussieht. Du sagst jetzt ganz laut, ich habe Gott erlebt und morgen kommt der Teufel und stellt dir wieder das Bein. Und so schnell geht es. Am besten ist, du bist im Stillen, du gehst in der Liebe und der Gnade Gottes weiter, Schritt für Schritt. Und du musst niemandem was erklären. Du bist nur Gott Rechenschaft schuldig und sonst niemand. Wie ist was in deinem Leben passiert, dieses Große? Wie groß es ist, weißt du? Er sieht vielleicht in den Augen der Mitmenschen draußen gickeres Zeug. Das ist ganz klein, ganz gering, eine Lappalie. Aber für dich ist es eine Revolution. Für dich ist es eine Revolution. Ich brauche das nicht mehr. Ich rauche nicht mehr, ich saufe nicht mehr, ich mache das nicht mehr. Weißt du, für dich ist es ich nehme keine Drogen mehr, für dich ist es eine Revolution. Ich brauche diese Bücher nicht mehr, ich brauche diese CDs nicht mehr, ich brauche diese Musik nicht, ich brauche diese Begeisterungsmethoden und Kicks gar nicht mehr. Und plötzlich verstehst du Gott ganz anders, plötzlich bist du mit ihm per Du. Und das kannst du auch nicht erklären. Und ich muss dir sagen, weißt du, du erlebst das erst nach und nach beim Bibellesen, bei der Predigt oder wo auch immer. Ja Mensch, das ist bei mir genauso. Bei mir ist das auch so passiert. Und deshalb, wir hören immer wieder Predigten. Gott will an dir etwas tun, und zwar ganz persönlich. Das ist auf deinen Zuschnitt. Wir bekommen maßgeschneiderte Anzüge vom Herrn. Maßgeschneiderte, nicht nur von der Stange. Maßgeschneiderte. Und das ist nicht so wie bei anderen. Und wenn du ganz ehrlich bist, du wirst feststellen, nein, bei mir war es ganz anders wie bei dem. Da hörst du die gleiche Geschichte, ich bin Jesus begegnet und der andere jetzt, und ist total anders gewesen. Der eine hat stundenlang gebetet und du hast gar nicht mal lang gebetet. Du hast gesagt, Jesus, komm in mein Herz. Und es ist schon passiert. So ist es nicht so wie bei anderen. Und du musst dich nicht mit anderen vergleichen. Du bist ein Original. Das ist das Große. Gott macht dich zu einem Original. Gott will, dass du von ihm lernst und er will Großes an dir tun. Und er will dich von falschen Überzeugungen befreien und erlösen, von falschen Träumen, Illusionen. Das ist es. Weißt du, du hast gedacht, so wie dieser Mann dort in der Westminster Abbey an der Krypta gesagt hat, ich dachte, ich könnte die Welt verändern. Bis er zurückgekommen ist, veränder du dich selbst und dann wird die Welt verändert. Verändere du dich selbst, dann wird die Welt verändert. Weißt du, dann merkst du, und hätte ich bloß früher angefangen, hätte mir das früher jemand gesagt. Und du ärgerst dich vielleicht, weil dir das niemand gesagt hat. Dein Vater, Mutter, dein Lehrer hat es nicht gesagt. Veränder du dich, wenn du was verändern möchtest. Löse dich von deinen Utopien, die du da irgendwo eingesaugt hast, von falschen Idealen. Ich werde nie vergessen, ich musste eine DDR-Größe, der mit William Peake und anderen hier auf der Straße mitgekämpft hat und für den Sozialismus hier im Osten Deutschlands, den muss ich beerdigen. Ich durfte als Pfarrer oder Pastor machen, was ich wollte, konnte sagen, was ich wollte. Ich musste nur einen Satz sagen. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Als Kommunist mit dem SED-Regime, mit Walter Ulbricht und Honecker. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Weißt du, wir haben große Ideale. Und wir können es nicht verwirklichen. Wenn ich an Karl Marx denke, Karl Marx hat große Ideale gehabt. Seine Doktorarbeit hat er geschrieben, Auslegung des Matthäus-Evangeliums, beziehungsweise die Bergpredigt. Das war seine Doktorarbeit. Hier und so weiter. Aber ohne den Heiligen Geist, ohne Jesus, ohne der Kraft von oben, kannst du die Bergpredigt nicht ausleben. Kannst du die Bergpredigt nicht verwirklichen. Und das ist wahr. Es ist wunderbar. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Und das Große ist, dass du mit Gott, wenn er an dir arbeitet und mir so groß geworden ist, ich muss nur meine Umgebung verändern, nur mich selbst verändern. Nur eine andere Einstellung zu mir selber, eine andere Einstellung zu Gott, eine andere Einstellung zu Menschen, eine andere Einstellung zur Gemeinde. Und wenn ich das alles habe, plötzlich, die Welt sieht anders aus. Und das erleben die Menschen meistens in der Stunde der Wiedergeburt, die ersten 5 Minuten. Ich werde nie vergessen, als ich wiedergeboren wurde, Mann, die Bäume, wie groß sie sind. Ich habe gar nicht gesehen, dass sie so groß sind. Das war ein Sträucher vorher. Oder die Menschen. Ich hätte jeden umarmen können. Ich hätte jeden küssen können. Ich hätte jedem sagen können, du, Jesus liebt dich. Jesus ist gut. Mensch, komm her und entdeck das. Find mit mir das raus, wie gut und wie lieb der Herr Jesus ist. Weißt du, aber dann kommen nachher die Leute. Wären sie bei uns Mitglied. Verstehst du? Und reichen die deine Mitgliedskarte. Du wirst getauft werden, aber du kannst nur getauft werden, wenn du Mitglied bei denen wirst. Nur als Beispiel, verstehst du? Dann kommen sie mit ihren Forderungen, du musst zuerst mal das lernen, du musst das zuerst mal, verstehst, Taufunterricht. Aber ich habe gesagt, ich habe keine Zeit, mich pressiert, vielleicht kann ich sterben. Ich möchte getauft werden. Und deshalb haben sie mir einfach gesagt, komm, lass den jungen Burschen da mit ins Wasser springen. Und so bin ich ins Wasser gesprungen. Ich war so glücklich. Und als ich dann nach Jahren mal wieder in München dort in der Kapelle bin und zeige meinen Kindern, hier ist euer Vater begraben worden. Dann hat der Pastor nach mir, ich bin noch nicht einmal richtig aus dem Wasser raus, hat er den Fropf rausgezogen und dann gluck, 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 gluck. Habe ich gedacht, Mensch, guck mal, so viele Sünden hast du gehabt und das ist alles abgespült. Gluck, 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 gluck. Toll, finde ich. Und Gott hat angefangen. Aber als ich aus dem Wasser rauskam, ich war so erschüttert über mich selbst. Ich war nass. Verstehst du? Und dann habe ich im Spiegel geguckt, hat sich nichts verändert, kein Heiligenschein. Auf den habe ich gewartet immer, denn ich habe die Heiligen da, wenn ich so Bilder gesehen habe, im Heiligenschein gesehen. Und wo ist dieser Heiligenschein bei mir? Nichts von dem. Und ich habe bis heute noch keinen Heiligenschein. Und arbeite immer dran, dass der Heiland Gnade schenkt, dass ich doch eines Tages so einen Heiligenschein bekomme. Meistens kriege ich nur Dornenkronen. So. Gott sagt, ich will Großes an dir tun. Aber was ist passiert? Von dem Tag meiner Taufe, plötzlich sehe ich die Dinge ganz anders. Plötzlich, als wenn eine Decke mir von Augen weggenommen worden. Ich lese dieselben Bibelstellen und verstehe die gleichen Bibelstellen total anders. Plötzlich, das bist du. Dich meint hier der Herr. Und das will er bei dir tun. Weißt du, Gott will Großes an dir tun und dich erlösen von falschen Patentrezepten und Patentlösungen und menschlichen Lösungen, wie du das vorstellst. Und dann habe ich gesagt, na gut, ich werde noch nicht entrückt, habe noch keinen Heiligenschein, aber irgendwas wird mit mir schon passieren. Und dann bin ich nach Hause gegangen und Gott hat weitergewirkt zu Hause und ich habe dann angefangen, Gott zu suchen, Herr, mit mir muss was passieren. Gott weiß, was er an dir noch verbessern soll und was er an dir verändern soll. Und Gott verändert zuerst mal sein Verhalten. Meine Geschwister zuerst zu Hause, dann ja in der Gemeinde. Da muss ich bin in eine Dorfgemeinde, zuerst mal so Hauskreis war das mehr, wo ich dann war, weil München war weit weg von Passau. So, das war, dann sind da ein paar 100 Kilometer, kann man nicht jeden Sonntag da zur Hauptgemeinde fahren. Dann war so ein kleiner Kreis von Brüdern und das waren alles ältere Herren und ich war der einzige Jüngling dort. Verstehst du? Und dann mit diesen alten Herren zusammen beten und die haben nach der Reihe nach gebeten. Meistens sind die eingeschlafen, hat einen Stoß gegeben und ich habe gesagt, so bitte, du bist jetzt dran. Also all das habe ich miterlebt. Aber ich bin Gott so dankbar. Da reifst du. Du reifst in solche Clique. Wo du einen Ruppenstoß kriegst. Jetzt bist du dran. Aber ich liebe die Geschwister. Ich habe viele besucht später, als ich dann hier in Berlin war und dergleichen. Und das ist Freude. Einfach diese Menschen, die mit dir zusammengegangen sind, zusammen gelitten haben. Und dich getragen haben. Weißt du, ich habe solche große Koteletts wie der Elvis Presley gehabt. Und dann so bin ich da und bunt angezogen und mit Klimbim und so weiter. Und dann sagte er, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. das war nicht gewesen. Das höre ich mit, wie sie sich unterhalten. Weißt du, aus dem wird nichts, aber Gott sei Dank, Gott hat viel Malz und viel Stroh und viel Gerste, verstehst du? Und er arbeitet immer und immer wieder weiter. Du darfst niemand aufgeben. Und das ist die Gnade Gottes. Man darf niemand aufgeben. Gott ist ein Gott von Langmut. Er hat langen Mut. Gott weiß, weißt du, das, was uns fehlt. Deshalb, Gott will Großes an uns tun. Aber es geschieht in Salamitechnik, in kleinen Scheiben, tagtäglich. Jeden Tag muss was passieren. Und jeden Tag passiert was. Wenn du mit Gott lebst, lebst du unter einem ganz anderen Vorzeichen, wie bei der Musik. Da stehst du entweder in Dur oder in Moll. Weißt du, oder du lebst du in ganz anderen, nach ganz anderen Methoden. Du reagierst ganz anders. Du reagierst wie Jesus. Weißt du, dann sagst du, hier muss ich schweigen. Das bringt doch nichts, denen das immer vorgaukeln und vorpredigen, vorreden. Schweig mal. Lass Gott arbeiten. Lass Gott arbeiten. Du hast gesagt, es reicht schon vollkommen. Schweigen ist manchmal eine ganz große Kraft. Das glaubst du gar nicht. Aber Schweigen ist eine große Kraft bei Verletzungen, bei Spott und Verachtung, was auch immer ist. Weißt du, auf die Reaktion kommt es an. Eigentlich, das ist, was Gott sehen möchte. Wie reagierst du, wenn dich jemand anspuckt? Hast du mir nicht die Geschichte erzählt, dann, dass jemand da, ein Pfarrer, angespuckt worden ist und dann und so weiter und dann sagt es so, jetzt haben sie mich angespuckt, aber jetzt geben sie bitte eine Spende. Das war, ja, das eine war für mich und das andere, und jetzt gibt man mal was für die Armen. War eine nette Geschichte, verstehst du? Und so, wir lernen plötzlich, ruhig zu werden, sich nicht aufregen, nicht aus dem Häuschen zu gehen. Und die Reaktion zeigt, wie bin ich, wie weit bin ich jetzt schon? Es zeigt, habe ich die Gnade begriffen? Habe ich begriffen, was Erlösung wirklich ist? Unsere Reaktion ist eine deutliche Sprache. Wenn wir so reagieren wie die Welt, haben wir nichts gelernt. Kannst nochmals die erste Klasse durchmachen. Weißt du, dann manche machen 100-mal die erste Klasse durch und kommen nie raus aus der ersten Klasse und werden mit der ersten Klasse auch entlassen in die Ewigkeit. Weißt du, wie reagieren wir? Haben wir das gelernt? Haben wir das verstanden? Weißt du, wie leben wir so wie die, die Gott haben will, die Gott berufen hat, die den Heiligen Geist haben, die beten können? Oder verzweifeln wir, was machen wir? Nein, wir gehen auf die Knie und beten und dann warten wir auf Gottes Hilfe und auf ein Wunder von oben. Reaktionen sind uns angeboren, aber sie sind auch ganz natürlich. Und wir müssen lernen, biblisch zu reagieren, göttlich zu reagieren, geistlich zu reagieren. Oh, das widerfahre mir nicht. Herr, verschone mich. Jetzt kommt Verfolgung, jetzt kommen die Moslems, die köpfen die Leute. Oder die machen das und die machen das. Herr, verschone mich, dass ich nicht da rein muss. Weißt du, du kannst beten. Das einzige Gebet, das Jesus dir empfohlen hat zu beten, bittet Matthäus 24, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat, am Feiertag. Dass, wenn es schon passiert, dass nicht so viele Schrammen gibt und so viele Beulen. Auf die Reaktion kommt es an. Und das ist, was unser Leben bestimmt, was ich erlebe. Und ich reagiere auf den Wechsel. Verstehst du, ich wachse plötzlich. Ich werde größer, die Hosen werden kürzer, die Ärmel werden kürzer. Verstehst du, ich passe in die alten Klamotten nicht mehr rein. Und das ist, wir wachsen. Wir wachsen durch Zusammenbrüche. Und ich sage dir, durch was wir wachsen. Deshalb, Christsein ist die Dinge mit Gottes Hilfe, durch Gottes Gnade in den Griff bekommen. Ich wachse durch Angriffe, ich wachse durch Anfechtungen, ich wachse durch Verluste, ich wachse durch Trennungen, ich wachse durch Enttäuschungen, ich wachse durch Krankheiten. Ich wachse. Und wie reagiere ich, wenn diese Dinge auf mich zukommen? So diese Sticheleien. Und manche sind richtige Igel und Kaktusse. Weißt du, wie reagiere ich auf Kritik? Wie reagiere ich auf Beleidigung? Wie reagiere ich auf Ablehnung? Wollen wir nicht. Verstehst? Wie reagiere ich auf Mangel, auf Lärm und Stress und all das, was in unserer Gesellschaft gang und gäbe ist? Gott will was Großes tun, dass du Elefanten schlucken kannst. Verstehst du? Nicht nur Fliegen, Elefanten. Dieses Leben besteht aus Reaktionen. Unser ganzes Leben besteht aus Reaktionen. Wie reagieren wir? Reaktionen sind die Antworten meines Inneren. Mein Inneres sagt, ja, furchtbar schrecklich, für den Teufel. Oder ich kann sagen, danke Jesus. Du hast gegeben, du hast genommen, dein Name sei gepriesen. Weißt du, Reaktionen, das ist die innere Korrespondenz meiner Seele. Da, wie ich dann mit meinem Gewissen umgehe, die lehnen mich ab, grüßen mich nicht, wollen von mir nichts haben. Weißt du, damit musst du als Mensch fertig werden. Plötzlich bist du allein, Jesus wurde auch verlassen, wollte auch weggehen. Weißt du, du musst dem zuvorkommen. Und Jesus ist seinen Jüngern zuvorgekommen. Wollte er auch weggehen? Und sie sagten, nein, Herr Jesus, obwohl sie schon sich überlegt haben, was machen wir, wenn es nicht klappt. Wollte er auch weggehen? Wohin sollen wir laufen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Ja, und wenn dich alle verlassen, wir wollen für dich sterben. Und du siehst, sie waren nicht in der Lage, für Jesus zu sterben. Keiner dieser Jünger, außer dem Johannes vielleicht ein bisschen. Es ist interessant, die Position des Johannes. Dass er sogar im Hof des hohen Priesters war, dass er unterm Kreuz gestanden ist. Aber sonst alle anderen, das waren sie Feiglinge und Waschlappen. Entschuldigung, aber das waren sie, bis der Heilige Geist in ihr Leben hineinkam. Und plötzlich, bisher waren sie wie alle normalen Menschen. Und jetzt, als der Geist Gottes kam, waren sie nicht mehr normal. Plötzlich, Petrus voll Heiligen Geistes steht auf und sagt, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Meine Reaktion. Wie reagiere ich auf Begegnungen? Zusammenstöße mit anderen Leuten. Gott erlaubt manchmal Zusammenstöße, dass du mit Leuten zusammenrempelst. Und denkst, Mensch, kann die mir nicht aus dem Weg gehen oder der? Gott erlaubt diese Dinge. Wie reagiere ich auf das Angenehme? Das ist wunderbar, ich danke Gott dafür. Aber wie reagiere ich auf das Unangenehme? Das mir nicht passt. Meine Reaktion bestimmt meine weitere Entwicklung. Und Gott lässt Dinge passieren. Deshalb, Gott will an dir Großes tun. Und deshalb erlaubt er, dass du mit einem Eisberg zusammenstößt. Drum erlaubt er, dass du mit Gleichwertigen und Gleichartigen zusammenstößt. Zwei Choleriker, zwei Melancholiker, da plärren alle. Oder zwei Phlegmatiker, verstehst du? Oder zwei Sanguiniker, da kommt der andere nicht mehr zu Wort und der andere, dann ist Dauerredner. Also, wie reagieren wir, verstehst du, wenn solche zwei Elemente zusammenkommen? Und Gott will einen Ausgleich schaffen, Balance in unserem Leben. Und das ist das Große, dass Gott uns diesen inneren Ausgleich schafft. Als die den Panama-Kanal gegraben haben in Südamerika, weißt du, da war ein Unterschied von mehreren Metern vom Pazifischen Ozean zum Atlantischen Ozean. Und da mussten Staubecken gebaut werden, damit das Wasser ausgeglichen wird. Und Gott baut solche Staubecken in unserem Leben. Und das sind Führungen und Fügungen, Reifungen in unserem Leben. Weißt du, da wird der eine abgelassen und der andere wird hochgelassen. Und so wird der Ausgleich geschaffen. So wirkt der Heilige Geist. Balance. Und das ist Reife. Dieses Große in unserem Leben, was Gott schafft, ist Balance. Gott will was tun. Ich muss natürlich zulassen und einverstanden sein. Ohne mich macht Gott nichts. Glaub nicht, dass Gott dich vergewaltigt. Weißt du, wenn du gesund werden willst, du musst vom Arzt die verschriebenen Medikamente einnehmen, bis er sagt, sie sind gesund, sie sind geheilt. Wenn du sie nicht einnimmst, kann das beste Medikament dich nicht heilen. Wir müssen dieses Medikament, die Antwort, die Lösung, den Vorschlag Gottes annehmen. Gott will was Großes tun, aber du musst die Pille schlucken. Das wird Gott nicht für dich schlucken. Und das wird er nicht einfach nur in den Mund reinstopfen. Nein, das musst du selbst nehmen und selbst das veranlassen. Was nützt es, wenn Gott mit uns redet und wir nicht darauf reagieren? Weißt du, Saulus muss in die Gemeinde nach Damaskus gehen. Da wollte er gar nicht mehr. Er kam mit ganz anderen Absichten dorthin. Aber es hat ihn erwischt. Weißt du, und das muss er warten, bis jemand kommt mit Gottes Auftrag, wie dieser Ananias, der ihm die Hände auflegt, der ihm das Wort Gottes bringt. Und dort wird ihm gesagt, wie es weitergeht mit ihm, was er machen soll. Und Geschwister, es ist auch so wichtig, dass wir darauf achten, dass Gott zu uns redet, in der Stadt, in der du wohnst. Es gibt die Gemeinde in Berlin, das sind nicht unbedingt wir, dass wir die wahre Gemeinde sind, aber Gott hat Gläubige, hier und dort und überall. Und das sind die Gläubigen. Und du musst das finden. Und der Ananias wird zu dir kommen. Er hat einen Mann gesehen, der hat sogar gehört, wie der Mann heißt. Du siehst also, obwohl der Saul von Tarsus kein Christ war in diesem Augenblick, der hört noch, ein Mann namens Ananias wird zu dir kommen und wird die Hände auflegen und du wirst sehend werden. Heute wird nicht in jeder Gemeinde der Wille Gottes verkündigt. Weißt du, du musst schon die richtige Gesellschaft, die richtige Gruppe finden. Und es muss eine bevollmächtigte Predigt sein. Weil es eine bevollmächtigte Predigt ist, da wo die Wahrheit gesagt wird, wo nicht nur rumgeschmeichelt wird, wir sind liebe, süße Gotteskinder. Weißt du, ich halte nichts von Heilandschristen. Weißt du, der Weg mit dem Heiland ist so hart. Es fordert alles heraus. Alles oder nichts, verstehst? So, Gott will was Großes tun. Aber diese Heilandschristen, weißt du, Saul wäre blind geblieben, wenn der Ananias nicht gekommen wäre. Und wenn er nicht gewartet hätte, bis das kommt, da wäre er vielleicht noch blinder geworden, wenn falsche Leute gekommen wären und falsche Leute ihm die Hände aufgelegt hätten. Ohne geistvollen Dienst der gesalbten Gemeinde oder des Ananias wäre Paulus nichts geworden. Es ist deshalb sehr wichtig. Nicht jede Gemeinde tut dir gut und nicht jeder Prediger tut dir gut. Und es muss von Gott gesandt sein. Und du musst am richtigen Platz sein. Das ist mein Platz. Und er muss eine Botschaft von Gott haben. Und er muss dir was sagen. Wenn er dir nicht sagen kann und nichts zu sagen hat, vergiss es. Dann geht's in deinem Leben nicht vorwärts. Und der Ananias hatte eine Botschaft für Saul von Tarsus. Und in der Endzeit werden die Leute die Wahrheit nicht mehr ertragen, steht in meiner Bibel. 2. Timotheus 4, Vers 3. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die heilsame Lehre nicht ertragen. Sie werden ihren eigenen Gelüsten sich Lehre aufsetzen und sagen, dort gefällt mir's. Dort ist die schöne Musik, dort ist die Luft schön, dort ist die Heizung perfekt. Sie werden sich selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jücken. Oh, der hat's gegeben. Aber dem, aber nicht mir. Verstehst du? Wonach die Ohren jücken. Weißt du, so Sonderlehren, Sonderoffenbarungen, Sondervisionen, Sondergedanken. Und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich Fabeln zukehren. Ich habe geträumt. Und die Bibel sagt, wer einen Traum hat, der soll bei seinen Träumen bleiben. Aber wer das Wort Gottes hat, der soll beim Wort Gottes bleiben. Und darum predige ich weiter, ob es einem passt oder nicht, auch wenn es 2 Stunden sind. Einfach, ich habe so viel zu sagen, mein Herz ist so voll, ich weiß nicht, wie lange ich das noch kann, aber ich tue das gerne und mit Freuden, denn Gott will, dass wir die Wahrheit erkennen und dass die Wahrheit uns frei macht. Und nur die Wahrheit macht uns frei. Gott will an dir Großes tun und je mehr du die Wahrheit verstehst und die Wahrheit begreifst und erkennst, desto mehr kann mit dir passieren. Wissen ist Macht. Und zwar das göttliche Wissen. Weißt du, dieses offenbarte Wissen. Da sitzt du da und sagst, aha, puh, das ist so. So läuft es. Und dann kann der Heilige Geist weiterwirken. Wir bezeugen und der Heilige Geist überzeugt. Und Gott nimmt sich dann Zeit, dir das zu erklären. Weiter auf dem Weg nach Hause und dann im Gespräch mit anderen Brüdern und Schwestern, zerrede nicht das Wort Gottes unterwegs. Da wird so viel zerredet unterwegs. Nein, Gott hat geredet und dann, ja, das ist schon harter Brocken. Das ist Vollkorn, fast Stein, was ich schlucken muss. Weißt du, Gott läuft uns nicht nach. Er ist auf niemand angewiesen. Weißt du, wir müssen uns selbst wichtig nehmen und ernst nehmen. Ich muss Gott suchen, ich muss wollen, ich muss die Sehnsucht haben. So wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Weißt du, es ist manchmal unangenehm, unangenehme Wahrheiten zu predigen. Ihr könnt auch natürlich eine Predigt bringen, wo du sagst, uns Geschwister, lasst uns Halleluja, lasst uns hüpfen wie die Gummibälle. Versteht? Und jubeln und jauchzen. Das wäre kein Problem, ich weiß, wie man das macht. Aber das wäre nicht die Antwort und nicht die Lösung. Viel lieber ist es, lass uns lieber auf die Knie gehen und Gott suchen und Gott fragen. Ich versuche zu erklären. Weißt du, was es passiert, wenn du Gott nachgehst? Es wird so viel unterschlagen heutzutage. Gott will Großes tun, deshalb suche und guck, dass in deinem Leben was Großes passiert. Was ist das nächste angesagt, das nächste große Ereignis in meinem persönlichen Leben, nicht Weltereignis, in meinem persönlichen Leben? Ich weiß, wenn du die Wahrheit sagst, laufen die Spender weg. Das passiert, deshalb ist auch in vielen Gemeinden so der Fall. Deshalb versucht man, liebe Geschwister, unser Herr und so weiter, ist so gut. Halleluja. Der Herr ist gut, er ist wunderbar. Aber der ist auch streng und er ist lieb. Und welchen er liebt, weißt du, du darfst den Leuten nicht mehr sagen, er züchtigt. Verstehst du, das darfst du nicht mehr sagen. Aber den straft er und züchtigt. Gott verwundet und Gott verbindet uns. Das gehört dazu. Und deshalb wird vielfach in den Berg gehalten und das Wort der Wahrheit nicht erwähnt. Aber Paulus sagt, ich habe euch in Ephesus und in Korinth alles gesagt. Ich habe euch nichts vorenthalten in harten und guten Dingen. Weißt du, und deshalb, viele arme Seelen in diesen Großstädten wundern sich, bei uns klappt es nicht, bei mir funktioniert es nicht. Weißt du, so auf dem Land, auf dem Dorf draußen ist wunderbar. Weißt du, ich hätte vielleicht lieber eine Dorfgemeinde. Und eine Dorfgemeinde, da gibt es nicht 3-4 Gemeinden. Da gibt es eine Gemeinde, dann vielleicht die evangelische Kirche und noch die katholische Kirche. Und das ist alles. Das ist aber hier, wenn dir nicht gefällt, um die Ecke ist die nächste. Aber du wächst in so nicht. Man wird es dir sagen. Viele sind nur geistliche Flüchtlinge, verführt und Dissidenten. Die laufen einfach, weil wenn es konsequent wird, wenn Gott etwas von mir fordert, und das ist das Große, Gott will uns verändern, er fordert von mir was, da muss was passieren bei dir. Johannes, da bist du jetzt dran, jetzt bist du gefordert. Jesus reagierte nur auf den Willen seines Vaters und nicht auf die ganzen frommen Wünsche der Leute. Reagiert auf den Willen des Vaters. Du kannst entweder auf Menschen reagieren oder auf Gott reagieren. Du hast 2 Möglichkeiten. Auf den Willen des Vaters oder auf den Willen der Menschen. Und Gott hat auf die Verwerfung seines Sohnes reagiert, dass er die Juden dahingegeben hat. Sie haben keine heilsgeschichtliche Bedeutung mehr. Er sagt, Segen und Fluch lege ich euch vor. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Es ist euer Problem. Segen oder Fluch. Erwählt, wer mir dienen wollt. Und dann sagt Josua, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Das war eine Entscheidung. So, entweder geht Gott mit uns oder er entzieht sich uns. Gott reagiert erst, wenn wir reagieren, wenn wir reagiert haben. Und er reagiert nie vor unserer Reaktion. Immer, wenn wir reagiert haben, entweder schiebt er uns und trägt uns und führt uns, oder er zieht sich zurück. Gott reagiert auf uns erst, wenn wir uns für ihn entschieden haben und gesagt haben, ja Herr, ich verstehe nichts, aber ich gehe. Ich lass mir dir von dir dienen. Erst wenn wir ihm dienen, fängt er an uns zu dienen. Erst wenn wir ihm was geben, gibt er uns was zurück. Erst wenn wir zu ihm reden, fängt er mit uns zu reden. Wir sind die Anfänger. Erst wenn wir ihn lieben, fängt er uns zu lieben. Liebst du mich? Ja, Herr. Liebst du mich wirklich, Petrus? Ja, Herr. Liebst du mich mehr als die anderen? Oh, Heiland, ja. Und weißt du, das ist das Geheimnis, warum der Herr Jesus den Petrus so gebraucht hat und so gesegnet hat. Erst wenn wir auf ihn hören, hört er auf uns. Weißt du, du erwartest, dass der liebe Gott deine Gebete erhört. Erhörst du seine Bitten, was er von dir erwartet, sich wünscht, was er gerne hätte? Erst wenn wir unseren Teil getan haben, Gott will was Großes tun, ja, aber er tut es erst, wenn wir ihm vertrauen und sagen, Herr, ich habe nichts, aber du bist alles. Er segnet uns, wenn wir ihm gehorchen. Erst wenn wir zu ihm halten, hält er zu uns. Weißt du, er testet uns, unsere Reaktion. Der geht weg, das geht weg und das wird weg, das musst du loslassen, jenes musst du loslassen. Und wenn du dich zu ihm sagst, und Herr, wenn alles mir genommen wird, ich halte mich zu dir. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, dann hält sich der Herr auch zu dir, bekennt sich auch zu dir. Erst wenn du auf ihn wartest, wartet er auf dich. Aber wenn du ihm davonläufst, kann nichts passieren. Gott würde nie etwas vor uns tun, ihr Lieben. Das wäre Vergewaltigung. Und das tut er nicht. Der Teufel macht es so. Aber nicht der liebe Gott. Erst wenn wir unsere Reaktion ihm zeigen, handelt er. Erst müssen wir die Ersten sein. Der lässt uns den Vortritt. Du bist der Mann. Dann beginnt er zu handeln. Sein Handeln ist an unserem Handeln gekoppelt. Du bist der Anfänger. Du bittest und er gibt dir. Du klopfst an und es wird dir aufgetan. Du suchst und du findest. Und er lässt dich finden. Gott reagiert auf das Gebet des Zöllners, nicht auf das Gebet des frommen Menschen da, sein Geplapper und sein Gelaber. Es gibt Gebete, auf die Gott nicht reagiert, weißt du? Und auf Gebete, auf die Gott reagiert wieder. Und wir müssen wissen, sind unsere Gebete nur fromme Sprüche oder sind unsere Gebete wirklich ernste Gebete? Kommen sie aus dem Herzen? So, die Israeliten mussten 7-mal um Jericho marschieren, bis Gott gehandelt hat. Und erst als sie das 13. Mal um Jericho marschierten, fielen die Mauern ein. Gott wollte ihre Reaktion sehen. Können die ihr Maul halten? Entschuldigung. Ja, können die Stille sein. Weißt du, ein Südländer, der kann nicht stille sein. Verstehst du, die schimpfen von der Mauer darunter, spucken runter, schmeißen Steine runter. Die Orientale sind sowieso schnell beim Steine werfen. Verstehst du, können die stille sein, einfach rumgehen um die Mauer, nochmals, 13 Mal. Können die Gott vertrauen, können sie Gott gehorsam sein, können sie sich demütigen, beleidigen lassen da vor diesem Gesindel auf der Mauer. Können sie sowas Blödes tun, einfach nur stille sein, ohne was, und dann beim 13. Mal ein Feldgeschrei veranstalten? Können sie das? Und erst als sie das gekonnt haben, hat Gott gehandelt. Es reicht nicht aus. Und jetzt komme ich zu den Punkten, was mir wichtig ist. Wenn wir nur an die Geistestaufe glauben oder womöglich sogar die Geistestaufe erfahren haben und in Sprachen beten können, es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus, Noten zu kennen, du musst auch die Noten spielen können. Verstehst du? Jeder kann Noten lesen lernen. Das geht ganz schnell. Die paar Striche und die paar Punktchen, die wirst du noch hinkriegen. Aber du musst die Noten singen oder spielen können. Und die Noten dann auf ein Instrument übertragen. Wer nur die Noten kennt, sie singt oder spielt. Weißt du, wir können Theoretiker sein. Wir können alles, wie das geht, rauf und abwärts, verstehst du, und so weiter. Nein, aber wir müssen die Noten kennen. Gott sucht Praktiker, die bereit sind zu lernen, das umzusetzen. Es genügt nicht, dass du eine Sprache lernst und die Grammatik kennst und ein paar Fremdwörter kennst. Nein, du musst auch die Sprache regelmäßig üben, flüssig werden in der Sprache, sonst verlernst du sie wieder. Ich denke an meine Muttersprache, Litauisch, verstehst du? Das war meine Muttersprache, ja, bis zu meinem 10., 11., 12. Lebensjahr nichts anderes gesprochen, außer Russisch noch dazu. Verstehst du? Und jetzt habe ich verlernt, als ich dann hier Deutsch lernen musste und dann andere Sprachen lernen musste, ich verlernt. Aber da bin ich ein paar Tage in Litauen wieder. Du, das kommt wieder zurück. Da fange ich wieder an zu sprechen, weil die anderen nur Litauisch sprechen. Und da gibt's nichts, wenn ich auf den Markt gehe, im Laden gehe. Weißt du, wir müssen wieder üben. Du verlernst deine Muttersprache, deine geistliche Sprache, deine Glaubenssprache, was es auch immer ist, welche Sprache auch immer, wenn du die nicht übst, wenn du nicht da drin bleibst. Gott will an dir Großes tun, aber du musst einfach dich dafür interessieren. Aber viele sagen, nee, das geht mir nichts an. Wer im Glauben lebt, lebt unter anderen Vorzeichen. Der lebt nicht mehr wie früher, wie einst. Der hat einen ganz anderen Geist, ganz andere Gedanken. Der hat den gleichen Kopf, aber in diesem Kopf sind andere Gedanken. Eine ganz andere Gedankengänge, ganz andere Zusammenhänge. Er lebt nach ganz anderen Grundsätzen. Er gehört einem ganz anderen Herrn und dient einem anderen Chef. Er dient nicht mehr sich selbst. Er dient nicht den anderen Menschen. Ein bekehrter Mensch bleibt äußerlich der gleiche. Da hat sich nichts verändert. Früher hat man vielleicht noch eine Frisur bei den Schwestern gesehen, aber heute nicht einmal das. Aber innen drin verändert sich was. Innen, wir werden von Tag zu Tag erneuert. Römer 12. Auch als Bekehrter bleibe ich ein irdischer Mensch. Muss essen und trinken, altere und sterbe. Das Natürliche bleibt auch als Bekehrter. Beim Bekehrten bleibt das Natürliche da. Das geht nicht weg. Plötzlich deine Gelenke machen nicht mehr mit. Deine Hände, dein Ellenbogen und was weiß ich, da kneift und dort zwickt. Aber mein Geist wird von Tag zu Tag erneuert. Vor der Bekehrung war ich geistlich tot, hatte ich keine Beziehung zu Gott, war mir Gott egal. Weißt du, oder ich folgte vom Fernen nach so, von meiner erst bisschen Erziehung oder Wissen oder Ahnung, was ich hatte. Ich hatte kein Interesse, mich groß zu verändern, so nach seinem Bild, nach seinem Willen. Ich war geistlich tot und Tote verändern sich nicht. Die wachsen nicht mehr, die zerfallen höchstens noch. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, und jetzt pass auf, was da passiert, löse ich alles auf. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, der löst alles auf, was Gott beleidigt, was ihn von Gott trennte oder getrennt hat, was Gott traurig gemacht hat. Römer 5, Vers 1 bis 11, lies mal diese Verse. Ich suche nur noch seinen Willen. Gott, wie kann ich dir gefallen? Wie kann ich dir recht tun? Wie kann ich dich befriedigen, Herr? Ich kämpfe nicht mehr gegen Gott. Ich werde ein gesundes Verhältnis zu Gott suchen, herzustellen. Und plötzlich bin ich in einer Beziehung zu Gott. Weißt du, ich rede 24 Stunden am Tag mit ihm. und ich rede anders auch zu anderen Menschen dann und zu mir selber. Auch wir müssen lernen, auch uns selbst zu uns selbst anders zu reden, anders denken. Ich bin auf andere nicht mehr eifersüchtig und neidisch. Ich verfluche mich selbst nicht mehr. Petrus hat sich selbst verflucht. Ich wäre ich bloß nicht hier dem Johannes nachgelaufen und wäre hier nicht im Hof des Pilatus hineingetappt. Jetzt ist mir passiert die Sache. Verstehst? Er verflucht sich selbst. Nein, ich kenne den Mann nicht. Hör mal. Ich bin zufrieden, wenn ich mich bekehrt habe. Ich bin zufrieden mit dem, was ich in Gott bin, was Gott aus mir gemacht hat, was Gott aus mir jeden Tag neu macht. Mit dem, was ich habe, mit dem, was ich kann. Dann bin ich nicht neidisch. Mensch, der kann so viel und was kann ich? Ich kann nur sitzen. Und das nicht manchmal richtig. Die Bekehrung ist die Wende, der Umbruch. Hier werden wir eine neue Schöpfung. Wir werden wieder zurück zum Original geführt. Und ich fange an, mich positiv zu entwickeln, in kleinen Schritten. Ich lasse mich nicht mehr gehen, ich übe Selbstkontrolle. Und deshalb, Selbstkontrolle ist etwas ganz Großes in der Bibel, im Neuen Testament. Der Heilige Geist hält mich im Zaum. Ich habe ein neues Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Wer echt bekehrt ist, der geht nicht mehr nach Stimmungen und auch nicht nach Stimmen. Der geht nach dem Wort Gottes. Wer bekehrt ist, der tanzt nicht nach jeder Pfeife. Der bringt Ordnung in seinem Leben, in seinen Finanzen. Und das allein macht schon einen riesengroßen Unterschied. Von dem, der draußen ist, der lebt so, der lässt sich treiben, wie ein Treibholz. Verstehst du? Aber nein, der echte Bekehrte schwimmt gegen den Strom. Und es geschieht Gewaltiges und Großes, wenn man Jesus wirklich ernst nimmt. Es geschieht wirklich Ernstes. Großes, wenn der Heilige Geist in unserem Leben kommt, da kommt echte Lebendigkeit hinein. Da werden neue Kräfte freigesetzt. Ich werde schöpferisch, kreativ. Plötzlich singe ich Lieder, Mensch, ich bin gar nicht gesangsfähig, aber plötzlich singe ich so für mich persönlich, lobe Gott und preise den Herrn. Plötzlich bin ich vital, lebendig, wenn es um Gott geht. Wenn ich Jesus höre, da denke ich, Mensch, da ist was los. Da ist bestimmt auch ein Christ unterwegs. Mir reicht schon, wenn ich so diese Leute mit dem Fisch hinten sehe am Auto, da denke ich, oh, bestimmt auch so ein Angler. Bestimmt im gleichen Verein irgendwo. Denn die anderen tun das nicht. Verstehst du, aber der, der jetzt Jesus, an Jesus glaubt, aber dann bin ich manchmal enttäuscht, wenn ich dann sehe, jemand hat so Fisch da hinten und jemand hat sogar zwei Fische gehabt. Verstehst du, dann, oder drei, so ein paar kleine und dann noch einen großen Fisch. Und dann raucht er eine Pfeife am Auto als Autofahrer. Ich denke, naja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es gar kein, vielleicht ist das Auto gestohlen oder gekauft. Vielleicht gehört ihm das Auto gar nicht. Weißt du, wir müssen auch demnach leben. Und ich sag dir, wir müssen dann auch als Autofahrer lernen, im Glauben zu leben. Ich habe zeitlang so gerade, du brauchst Jesus, so ein Schild hinten gehabt, einen schönen Spruch, denke, das hat mir geholfen, ich bin durch diesen Spruch gesegnet, da werden auch andere Menschen gesegnet werden. Habe hingeschrieben, gerade du brauchst Jesus, und dann habe ich falsch geparkt irgendwo, oder falsch überholt, so ein Porsche-Fahrer irgendwo, dann gibt er Gas und sagt, gerade du brauchst Jesus. Verstehst? Ja. Da kriegst du Korrektur. Dann habe ich ganz schnell das Schild rausgetan. Da, wenn ich Christ bin und gerade du brauchst Jesus anderen Leuten vorpredige, dann muss ich zuerst einmal anständig fahren. Ja, und dann habe ich andere Sprüche gebeten. Lieber Gott, gib mir einen anderen Spruch irgendwo. Das ist Veränderung. Das lernte ich als junger Christ, solche die Dinge in meinem Leben zu verändern und richtig einzuordnen. Die Veränderung vertieft meine Möglichkeiten, dass ich was tue für Gott. Dass der Heilige Geist durch mich wirkt und redet. Und manchmal sage ich Dinge. Weißt du, wenn du im Geist bist und mit Gott verbunden bist, sagst du etwas. Und er sagt, woher wissen Sie das? Wer sagt dir das? Und du sagst nämlich Wahrheiten. Kinder und Narren sagen oft Wahrheiten. Und dann bist du so ein Kind und so ein Narr. Weißt du, dass der Geist, weil der Geist Gottes die Kontrolle über dein Leben übernimmt. Und er spricht etwas aus, was du nicht einmal gedacht hättest. Aber der braucht es. Das ermutigt ihn. Der Heilige Geist versucht dein Leben also zu einem Paradiesgärtlein zu machen. Ohne dem, ohne dass wir von Tag zu Tag erneuert werden, täglich erneuert werden, wird unser Leben zum Brachland. Und unbebautes Land sein, da wuchert alles wild durcheinander. Aber Gott will alles sauber machen und dann etwas Neues aufbauen. Nach der Bekehrung geht es weiter. Du bist dann befreit und erlöst. Und jetzt musst du der Erlösung ausleben. Und das ist schwer, der Erlösung ausleben. Als Erlöser sich zu benehmen, als freier Bürger sich zu benehmen, Verantwortung zu übernehmen für andere. Durch dein Leben sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Durch dich sollen andere Menschen gesegnet werden. Erst dann bist du gesegnet. Solange niemand durch dich gesegnet wird, bist du nur ein Segensverbraucher, nur ein Konsument. Du wirst nur gesegnet werden, aber das passiert nicht. Erst wenn andere Menschen durch dich berührt werden, zu Jesus kommen oder in die Gegenwart Gottes kommen oder fragend werden, was auch immer. Wenn andere nichts von dir haben, hast du auch die Erlösung nicht begriffen. Du kannst noch so fromm sein, noch so viel beten, noch so viel in die Kirche rennen. Weißt du, andere müssen in deinem Leben was haben. Viele Christen drehen sich nur im Kreis und schmoren im eigenen Saft, sind bekehrte Egoisten. Bestenfalls keine Christen, bekehrte Egoisten. Gott will was Großes an dir tun. Gott und die Welt haben es verdient, haben es nötig. Gott will sich manifestieren durch dich. Wir sind erlöst und befreit, damit andere erlöst werden durch uns. Damit sehen du, ich muss nicht ertrinken, ich muss mich nicht aufgeben. Gott kann auch, wenn er den retten konnte, kann er auch mich retten. Wenn er dem helfen konnte, kann er auch mich helfen. Wenn er den heilen konnte, kann er auch mich heilen. Gott liegt was dran, dass du dich veränderst und nicht mehr so lebst wie bisher. So wie dieser Mann dort in Westminster Abbey geschrieben hat. Jetzt habe ich gemerkt, aber viel zu spät. Viele merken viel zu spät, dass sie bei sich anfangen sollten. Und dann wirkt es auf ihre Familie und dann geht es weiter, diese Kettenreaktion. Sonst bist du gewogen und zu leicht erfunden. Im Himmel sind nur veränderte Menschen, die innerlich sich verändert haben, die wirklich was auf die Waagschale bringen, die Gottes Natur an sich haben, viele Menschen schon erlebt und erfahren. Aber jetzt muss die innere Heilung in dir passieren, dass du nicht mehr grollst und dass du nicht mehr verbittert bist über die Verletzungen deiner Vorgesetzten, deiner Eltern, was auch immer ist. Weißt du, so viele Menschen sind verletzt und die brauchen Heilung. Und weißt du, da bist du nicht mehr verbittert, sondern wenn du innerlich geheilt bist, bist du eine Süße oder ein Süßer. Weißt du, bist ein lieber Kerl, du bist nicht mehr grantig, wütend, ärgerlich, gleich eingeschnappt. Denn unverändert kommst du nicht in den Himmel. Der Himmel kann dich dort nicht gebrauchen. Dort müssen wir alle regeneriert werden. Wer echt bekehrt ist, der hört auf, anderen weh zu tun. Wer echt bekehrt ist, verletzt nicht mehr andere, weil er selbst nicht mehr verletzt ist. Aber der Verletzte gibt seine Verletzung immer weiter. Und das geht von Generation zu Generation. Und das Große ist, dass du diese innere Heilung erlebst. Du bist nicht mehr abgelehnt, Gott liebt dich, du weißt, ich bin ein Geliebter Gottes. Das Große, das Wunder, das passiert immer an einem selbst. Das ist auch beim Beten. Oft habe ich gedacht, lieber Gott, verändere da die und verändere jenen und lass dort ein Wunder geschehen. Und ich habe eines gemerkt, da passiert gar nichts. Genau das Gegenteil ist der Fall. Es passiert bei mir, ich bekomme Abstand von der Sache, ich bekomme eine andere Sicht, eine andere Beurteilung, so eine andere Einschätzung. Ich werde verändert, nicht die. Nicht die. Die laufen weiter wie bisher. Aber ich werde verändert. Es geht immer um uns. Es geht immer um mich. Deine ganze Aufmerksamkeit, verstehst, plötzlich siehst du, Mensch, ich muss anders werden. Und dann plötzlich wird meine Familie anders, wird meine Umgebung anders, werden meine Mitmenschen anders. Plötzlich sehen sie, da ist was passiert, da wird Jesus umgesetzt und verwirklicht. Der Mensch wird in das Ebenbild Gottes verwandelt und das aus freien Stücken, weil ich das so will. Gott zwingt sich niemand auf. So, wenn du da nicht mitmachst, naja, dann hat er noch 1.000 Millionen andere. Leider. Schade. Aber du wärst bestimmt und berufen worden. Du hättest die Möglichkeit gehabt und dir galt das Angebot. Gott will an uns Großes tun. Machen wir mit? Das ist die Frage. Lassen wir das gefallen? Du bist der Töpfer, ich bin der Ton, singen wir manchmal. Verstehst du, kann der Heiland uns kneteln und knebeln und formen und prägen, wie er das möchte? Oder, nein, Herr, da drückt man nicht zu viel. Aber gerade da will er was aus unserem Leben machen. Da drückt er an diese wunden Stelle. Just Müller-Buhner, ein Prediger aus Süddeutschland, der hat mir erzählt, der war zur Massage und da waren verschiedene Kabinen und da hatte eine so geschrien bei der Massage und das war so furchtbar. Dann hat er, also, und er musste die gleiche Massage machen und dann fragte er, Masseur, was fehlt bei Ihnen? Und dann sagte genau die andere Seite, die nicht so verletzt war, die nicht so massiert werden sollte. Verstehst du? Und du wirst nicht falsch behandelt. Gott behandelt dich falsch, wenn du ihm nicht die Wundestelle, die Wundeseite zeigst und die Wundestelle gibst. Und er sagt, da habe ich gelernt, dem Heiland zu sagen, was wirklich die Wundestelle ist, wo er drücken sollte, wo er massieren sollte. Und nicht die gesunde Seite. Die kranke Seite braucht Heilung. Nicht die gesunde Seite unseres Lebens. Nicht die gesunden Teile unserer Seele brauchen Heilung, sondern die Kranken. Und da drückt er, das ist es, noch mehr. Gott zeigt uns, was verändert werden muss. Du musst nur einverstanden sein. Der Heilige Geist, Johannes 16, Vers 13, leitet uns in alle Wahrheit. Wir müssen nur mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten. Wir müssen nur unser Einverständnis geben, Herr, die Seite tut mir so weh, oh Gott, die Laster. Die kann ich nicht tragen. Unser Einverständnis, unsere Einwilligung ist es ausschlaggebend für Gottes Handeln. Gott will uns erforschen, deshalb heißt es ja in diesem Psalm 119, erforsche mich Gott und erfahre mein Herz und siehe, wie ich es meine. Und wenn ich nicht auf dem richtigen Weg bin, prüfe mich. Wir müssen Gott sagen, wo es lang geht. Und wenn er uns das zeigt und uns die Augen aufmacht, dann sollen wir sagen, danke, Herr Jesus. Gott tut nichts unangekündigt. In Philipper 1, Vers 6 heißt es, Gott wird das gute Werk, das er bei uns angefangen hat, auch vollenden, bis auf den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Weißt du, so lang sind wir in der Heiligung. So lang sind wir auf dem Weg, bis Jesus wiederkommt. Veränderung ist ein lebenslanger Prozess. Wahre Perfektion gibt es erst im Himmel, wenn wir bei Gott sind. Was muss ich tun, damit Gott Großes an mir tut? Nur einfach beten, dein Wille geschehe. Nicht beten, Herr, nimm das weg oder löse das so. Nein, dein Wille geschehe in meinem Leben. Mehr nicht. Und dann sich in den Willen Gottes einzuleben. Bleiben, das ist dieser große Schlüssel. Hab keine Angst, heilig zu werden. Viele haben Angst. Dein Wille geschehe. Es kostet etwas, ein Heiliger zu werden, aber vertraue Gott, dass er das Werk, das er angefangen hat, fertig macht, bis die Offenbarung der Kinder Gottes passiert. Gottes Werk ist die Entlarvung. So sind wir das. Sind wir das nicht nach Johannes 15, Vers 18? Ich habe nicht mehr Zeit zu lesen, aber du liest es zu Hause nach. Johannes 15, Vers 18 bis 25. Wundere dich nicht. Weißt du, dass bei dir noch nichts zu sehen ist? Denn die Stunde deiner Offenbarung ist noch nicht da. Die Stunde der Offenbarung kommt, wenn du bei Jesus bist. Du hast wohl getan, mein Knecht, meine Magd. Du hast getan, was ich dir gesagt habe. Du hast mich vor der Welt demonstriert. Du hast gezeigt, wie man als Geheiligter lebt, wie man als Bekehrter lebt. Weißt du, du hast mich mein Leben ausgelebt. Und dann kommt dieser Moment, wo wir bei Gott sind, wo wir das Große erleben, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Menschenherz geglaubt hat. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Fang an, Gott zu preisen für Dinge, die du nicht verstehst. Die Dinge, die er tut, die nach seinem Willen sind, die seinen Willen proklamieren und so weiter. Und du wirst die große Überraschung erleben. Das Unfassbare, das Große. Genau das hat Gott gewollt. Dass er aus dir ein Edelstein, ein Diamant macht. Und das geschieht unter einem großen Druck. Deshalb hast du so viel Druck zu Hause. Deshalb hast du so viel Druck in deinem Leben. Weißt du, was ist ein Diamant? Diamant ist nichts anderes als faules Holz. Irgendwann in der Urzeit gewesen. Und dann der Druck der Atmosphäre. Und das macht dich zu einem Diamanten. Je größer der Druck, desto wertvoller wirst du. Gott segne uns. Gott will uns aus uns etwas Großes machen. Und das ist sein Plan, sein Wille für unser Leben. Und deshalb lauf dem Druck nicht weg. Und bete den Druck nicht weg. Und bete dich an dem Segen Gottes dich nicht vorbei. Gott hat Großes mit dir vor. Amen. Lass uns aufstehen und wir singen einen Chorus. Ich hoffe, dass Martha spielt, dass sie vielleicht nicht so schnell spielt und so weiter. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Und während wir das singen, möchten wir auch unser Opfer so wunderbare Dinge für uns, so viele große Dinge vorbereitet hat, was kein Auge gesehen hat. Das wartet auf uns, die Ewigkeit. Oh Herr, die Seligkeit, das wartet auf uns. Und wir freuen uns auch schon auf den Tag X, wo wir bei dir sein werden für Zeit und Ewigkeit, Vater, in Jesu Namen. Amen.